Gibt es überhaupt einen Schein, der nicht trügt? Das ist so eine Redensart, mit der wir unterwegs sind. Der Schein trügt. Und wir sind gewohnt daran, dass Dinge eine andere Erscheinung haben, als sie tatsächlich sind, zum Beispiel Menschen, je nachdem auch, wie sie sich kleiden. Wir haben alle so unser Festtagsgewand an. Ich bin schon mehrmals auf meinen fehlenden Talar angesprochen worden. Nee. Wie es dahinter aussieht, wisst ihr nicht. Was ich so direkt auf dem Leib trage an Unterwäsche, wisst ihr nicht. Wie es so mit meiner körperlichen Verfassung, wie es darum bestellt ist, kann man vielleicht ahnen. Aber wie es tief in mir drin aussieht, wisst ihr nicht. Das wissen wir nicht voneinander. Und es gibt immer wieder Überraschungen, manchmal Erschütterungen, wenn man feststellt, dass bei einem Menschen die eigentliche Verfassung, der eigentliche Zustand ganz anders ist, als es sich vielleicht über Wochen, über Jahre dargestellt hat, wenn sich da auf einmal ein ganz anderes Gesicht zeigt. Gibt es einen Schein, der nicht trügt? Schein, einfach ein kleiner Hinweis auf unsere Sprache. Wir sprechen manchmal davon, dass ein Mensch strahlt, dass er eine Ausstrahlung hat. In der bildenden Kunst finden wir diese heiligen Scheine, die bei irgendwelchen Figuren in der Kirchengeschichte oder bei Darstellungen der Apostel genau diese Ausstrahlung versuchen, irgendwie bildlich zu erfassen. Dass Menschen irgendwie etwas ausstrahlen. Dann gibt es wieder ganz am anderen Ende des Spektrums die despektierliche Bezeichnung eines Menschen als Blender. Also auch da ein Schein, der sich eben als ein falscher Schein herausstellt. Gibt es einen Schein, der nicht trügt? Der Apostel Johannes sagt, ja, es gibt einen Schein, der nicht trügt. Ich lese uns aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 10 bis 14. Er, Christus, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich setze dazu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6. Ein Vers des Apostels, der, finde ich, sehr deutlich anspielt hier auf Johannes 1. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Christi. Ich spreche nochmal ein Gebet. Jesus, wir laden dich nochmal ein, uns mit deiner Herrlichkeit zu überraschen. Dass wir verstehen, was das meint, Herrlichkeit, deine Herrlichkeit. Und dass wir die Dosis von Herrlichkeit, die wir verkraften können und die wir brauchen, dass wir sie heute empfangen können. Ich danke dir dafür, dass wir schon angefangen haben, schon zu empfangen. Im Singen, im Aussprechen, im Bekennen. Danke, Herr. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Also der Begriff heute, der Schlüsselbegriff heute, Herrlichkeit. Es gab eine bestimmte Schlagzeile in den letzten Tagen vor Weihnachten. Ich würde sagen, es war so die letzte Schlagzeile aus der Fußballwelt, aus der Bundesliga, dass es bei einem bestimmten Club, nämlich mit der Herrlichkeit, vorbei ist, mit Bayer Leverkusen. Die haben am 23. Dezember ihren Trainer gefeuert, Heiko Herrlich. Und das, weil eben seine Amtszeit als Trainer nicht gerade als Herrlichkeit im eigentlichen Sinne aufgefasst wurde von den Verantwortungsträgern dort. Ja, die Ergebnisse sind wie so oft in so einer Situation unter den Erwartungen zurückgeblieben. Obwohl er, ich glaube, die letzten 2-3 Spiele hat er gewonnen, wurde er, weil man nicht zufrieden war, wurde er gefeuert. Etwas sinnbildlich für diese ganze Phase, das ist nicht sehr lang gewesen, 1,5 Jahre ungefähr, dieses Trainers, ist ein bestimmter Sturz gewesen. Ich habe euch eine kleine Videoaufnahme davon mitgebracht. Genau, Bilder reichen, die sind aussagekräftig genug. Genau, da ist er gestürzt, der Arme. Wobei, wenn man es jetzt von einer anderen Perspektive sieht, stellt sich das ein wenig zerstoßt in einem anderen Licht dar. Genau. Also er hat sich hinterher auch entschuldigt dafür. Ein leichter Körperkontakt ist da und dann ging er zu Boden. Er war ja mal Stürmer, vielleicht war das irgendwie so ein Reflex bei ihm. Ja, Schein und Sein, damit sind wir schon voll beim Thema. Und dieser Sturz, der versinnbildlicht eigentlich, was für uns alle gilt. Herrlichkeit, das ist das erste Wesentliche, was es zu sagen gibt über diesen Begriff, ist das, was uns eigentlich fehlt, was uns allen fehlt. Die Herrlichkeit ist den Menschen verloren gegangen. Die biblischen Autoren sagen, dem Menschen fehlt die Herrlichkeit. Er ist nach dem Bild Gottes geschaffen und insofern trägt er noch Spuren dieser Herrlichkeit an sich, genauso wie dieser Trainer den Namen Herrlich jetzt nicht verloren hat. Aber die Herrlichkeit ist uns Menschen verloren gegangen. In Römer 3, Vers 23 heißt es, alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Also in älteren Luther-Übersetzungen heißt es, ihnen mangelt es an dem Ruhm. Aber es ist genau dieses Wort Herrlichkeit. Sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, heißt es, glaube ich, in einer älteren Luther-Übersetzung. Aber eigentlich steht dort genau dieses Wort für Herrlichkeit. Und Paulus macht hier eine Totalaussage über die ganze Menschheit, über jeden Menschen, als etwas, was uns allen fehlt. Uns allen fehlt diese Herrlichkeit. Sie ist uns verloren gegangen. Also insofern, in dem Moment, wo wir jemanden als Blender irgendwie einstufen oder einschätzen, sind wir selbst eigentlich verlogen, weil wir alle haben eine Baustelle mit Schein und Sein. Wir alle haben eine Baustelle mit Scham. Wir alle kennen diese Reflexe, uns zurückzuziehen, Angst zu haben, uns zu zeigen, wie wir sind. Also der Moment, als dem Menschen die Herrlichkeit verloren ging, der Fall Adams, der große Fall Adams, so wird das in der Theologie genannt, als er von der verbotenen Frucht genoss, er äußerte sich, dieser Verlust der Herrlichkeit äußerte sich mit Scham. Es ist so, als würde dem Menschen seither ein Kleidungsstück fehlen. Und seitdem hat der Mensch, das kennen wir alle, die Tendenz, sich zu verstecken und nicht zu zeigen, wer er ist und was eigentlich mit ihm los ist. Wir sitzen da alle in einem Boot. Wir sind, wenn man so will, alle mehr oder weniger Blender und haben starke Reflexe, etwas anderes darzustellen als das, was tatsächlich da ist. Was ist in der Bibel, was meint in der Bibel Herrlichkeit? Was heißt das eigentlich? Was meint das eigentlich? Zunächst einmal können wir von Gott selbst sprechen. Bei Gott selbst meint es eigentlich so etwas wie Lichtglanz, einen Lichtglanz. Also in verschiedenen Stellen der Bibel wird deutlich mit diesem Wort Herrlichkeit im griechischen Doxa ist eigentlich das Licht gemeint, das von einem, meinetwegen einem Himmelskörper ausgeht. Also die biblischen Autoren sprechen davon, dass die Sonne eine Herrlichkeit hat. Und damit meinen sie den Schein, dass die anderen Himmelskörper eine Herrlichkeit haben. Es ist davon die Rede im zweiten Buch Mose, dass Mose lange Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht hat und dass hinterher sein Gesicht eine Herrlichkeit hatte, dass sein Gesicht strahlte, leuchtete, dass es schien und dass die Israeliten dann ihn gebeten haben, das zu verhängen und irgendwie scheint sich dann auch diese Herrlichkeit, dieser Glanz auf dem Angesicht des Mose verloren zu haben. Letzten Sonntag haben wir es schon bedacht, dass von Gott so geredet wird, als von jemandem, der in einem undurchdringlichen Licht wohnt. Wir sprechen normalerweise von undurchdringlicher Dunkelheit, aber bei Gott ist es ein undurchdringliches Licht, ein Licht, das wir Menschen nicht verkraften, nicht aushalten können. Mose bittet auch im zweiten Buch Mose Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott gewährt ihm einerseits diese Bitte, auf der anderen Seite bringt Gott sehr deutlich zum Ausdruck, dass Mose die Herrlichkeit nicht verkraften, nicht vertragen könnte. Er stellt ihn, um den Menschen, um Mose vor seiner Herrlichkeit zu schützen, in eine Nische und zieht dann mit seiner Herrlichkeit an ihm vorüber. Und Mose darf dann seine Herrlichkeit, wenn man so will, von hinten ansehen. Das ist eine für Mose verträgliche Dosis an Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit war immer noch so stark, dass sein Angesicht strahlte, leuchtete. Gott hatte den Menschen nach seinem Bild erschaffen. Gott hatte den Menschen eigentlich auch dazu geschaffen, seine Herrlichkeit zu tragen, so einen Lichtglanz wie ein Kleid. Und es ist dem Menschen verloren gegangen und der Mensch in der Begegnung mit Gott spürt, wie nackt er eigentlich ist und wie schutzbedürftig er ist. Er hält es eigentlich nicht aus. Was heißt jetzt bei Jesus Herrlichkeit? Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit und offensichtlich sind die Apostel nicht dadurch umgekommen, sondern es war eine Herrlichkeit in einer Dosis, die die Apostel und die Menschen ertragen konnten. Es war, wenn man so will, eine heruntergedrosselte Herrlichkeit. Man könnte auch sagen, eine verborgene Herrlichkeit. Es gibt im Judentum Gebetsschals, Gebetsgewänder, Talit heißen die, und sie stellen auch die Herrlichkeit Gottes dar, und es gibt ein Talit, wenn man so will, einen aufgedeckten Talit, einen Gebetsschal, den sich der Jude zum Beispiel an der Klagemauer so über den Kopf hängt, womit er seinen Kopf bedeckt. Es gibt aber auch bei orthodoxen Juden einen Talit, so einen Gebetsschal als Kleidungsstück, um es drunter zu ziehen. Aus meinem Besuch in Jerusalem habe ich das noch in Erinnerung. Da sah ich manche orthodoxen Juden herumlaufen, da ragten so einige Zipfel raus unter ihrer Weste, unter ihren Bekleidungsstücken. Da wusste ich, sie tragen diesen Gebetsschal, der die Gegenwart Gottes symbolisieren soll, sie tragen ihn unter ihrer Kleidung. Man könnte sagen, das ist so ein bisschen man könnte die Herrlichkeit Jesu damit vergleichen. Es ist wie eine Herrlichkeit gewesen, die man nicht sofort gesehen hat. Eine Herrlichkeit, die er selbst von Zeit zu Zeit aufgedeckt hat. Eine Herrlichkeit, die er von Zeit zu Zeit gezeigt hat, demonstriert hat. Und eben im Johannesevangelium finden wir einige Stellen, wo es ausdrücklich heißt, er zeigte, er offenbarte, er deckte seine Herrlichkeit auf. Und zwar bei den Zeichen. Es werden 7 Wunder im Johannesevangelium beschrieben. Und bei dem ersten und bei dem größten, da heißt es ganz deutlich, er offenbarte, er zeigte seine Herrlichkeit. Bei dem Weinwunder in Kana, da blitzte auf einmal, da leuchtete seine Herrlichkeit auf. Und sie hat den Menschen nicht den Tod gebracht, sondern sehr viel Freude und Unmengen an Wein. Das zweite Wunder, die Auferweckung des Lazarus. Da heißt es im Gespräch zwischen Jesus und Maria, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und am Ende dieses Kapitels wird Lazarus durch den Ruf Jesu aus dem Grab und aus dem Totenreich hervorgeholt. Und da blitzt auch, da zeigt sich seine Herrlichkeit. Da geht ein Strahl von ihm aus, geht in das Dunkel des Grabes und weckt den gestorbenen Lazarus auf. In Johannes 18 blitzt es auch nochmal auf, und zwar ausgerechnet in dem Moment, wo Jesus gefangen genommen wird. Da kommt so eine ziemlich große Mannschaft von Soldaten, kommt da im Garten Gethsemane an und sie fragen, wer Jesus von Nazareth ist. Das heißt, Jesus tritt selbst aus der Schar der Jünger hervor und fragt diese Soldaten, wen sucht ihr? Die Soldaten sagen, Jesus von Nazareth, und Jesus sagt, ich bin's. Und dann heißt es ausdrücklich im folgenden Vers, als Jesus sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Eine kleine Bemerkung, die man leicht übersieht, aber es ist auch genauso ein Moment gewesen, wo auf einmal die Herrlichkeit Gottes sich zeigte. Jesus sagt, ich bin's, und das klingt an den Gottesnamen, den Gott dem Mose am Berg Sinai offenbart hatte. Ich bin, der ich bin. Und in diesem Moment, wo Jesus sagt, ich bin's, wo er sich zu erkennen gibt, in dem Moment leuchtet nochmal die Herrlichkeit Gottes auf. Man sieht die Soldaten am Boden liegen und Jesus fragt sie noch einmal, wen sucht ihr? Und dann sagen sie etwas, offenbar etwas eingeschüchtert, Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt ihnen dann, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Nehmt ihr mich, wenn ihr mich nehmt, lasst meine Jünger gehen. Dann in Johannes 17 steht noch etwas Wunderbares. Da sagt Jesus nämlich, dass er seine Herrlichkeit seinen Jüngern gegeben hat. Ich lese vor, Johannes 17, Verse 22 und 23. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Und das mit einem bestimmten Ziel. Damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Wir sehen hier, die Herrlichkeit kommt von Gott. Gott hat sie seinem Sohn gegeben und Jesus hat sie seinen Jüngern gegeben. Und eine Seite dieser Herrlichkeit, eine Wirkung dieser Herrlichkeit ist tiefste, innigste Gemeinschaft, Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn, zwischen der Gemeinde, zwischen den Jüngern und Jesus und auch zwischen den Jüngern untereinander. Und darüber hinaus hat diese Herrlichkeit die Wirkung, dass die Welt erkennt, dass sie sozusagen in Licht getaucht wird, dass die Welt erkennt, wer Jesus ist und dass er der Erlöser ist. Also, Herrlichkeit Gottes ist nicht irgendein Winkelthema, sondern ob wir diese Herrlichkeit als Jünger, ob wir sie empfangen. Damit steht und fällt die Frage, ob wir als Nachfolger Jesu, ob wir als Kirche zum Ziel kommen. Ob wir eins sind, ob wir eins bleiben, ob sich die Liebe Gottes zeigt und ob die Welt erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das steht und fällt mit der Herrlichkeit, damit, dass wir sie empfangen. Also, ob und inwiefern, wie kommen wir an dieses Kleidungsstück der Herrlichkeit ran? Ich habe es eben schon etwas betont gelesen, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen. Jesus sagt, seine Herrlichkeit kommt in unser Leben dadurch, dass er in unser Leben kommt. Er selbst bleibt der Träger der Herrlichkeit. Und wenn er und insofern er in unser Leben kommt, werden auch wir zu Trägern der Herrlichkeit. Ein paar Verse vorher in Johannes 1, den Text, den wir eben gelesen haben. Das Licht scheint in der Finsternis, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf, wie viele ihn aber aufnahmen. denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wir können Christus aufnehmen und in dem Moment, wo wir ihn aufnehmen, kommt er mit seiner Herrlichkeit zu uns. Dann heißt es ja so, wie selbstverständlich sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist die Art und Weise, wie diese Herrlichkeit sich mehr und mehr in unserem Leben zeigt. Dass wir ihn sehen. Dort das Verb, das da steht, heißt eigentlich nicht nur sehen, das heißt betrachten. Wir betrachteten seine Herrlichkeit. Im 2. Korintherbrief gibt es eine wunderbare Anleitung dazu. Da, ich glaube, 11-mal taucht das Wort Herrlichkeit in diesem einen Kapitel auf, 2. Korinther 3. Und am Ende dieses Kapitels heißt es, wir werden verwandelt in sein Bild. Im Anschauen seines Bildes, seiner Herrlichkeit, werden wir verwandelt. Dadurch, dass wir Christus seine Herrlichkeit ansehen. Ich komme nochmal zurück zu diesem Namensträger, Heiko Herrlich. Meine liebe Schwiegermutter hat mir ein Buch geschenkt, Heiligabend, wo es um Fußballer geht und unter anderem um Heiko Herrlich. Und ich fand es sehr spannend, festzustehen und ein Interview mit ihm zu lesen, wo er sagt, dass er an Jesus glaubt. Und ich zitiere ihn einmal. Also Heiko Herrlich sagt, Gott hat mir Fähigkeiten und Talente gegeben, die ich entfalten möchte zu seiner Ehre. Mein Arbeitsfeld ist das Fußballfeld. Hier versuche ich, das Beste zu geben und zu seiner Ehre zu spielen. Auch dieses Wort Ehre lässt sich auch wiedergeben mit Herrlichkeit. Es geht um die Herrlichkeit Gottes, es geht um seine Ehre. Und ich finde es irgendwie sehr besonders, dass dieser Mensch, der den Namen Herrlich trägt, dass er sagt, er möchte die Herrlichkeit Gottes groß machen. Nun steckt vor allen Dingen Fans von Bayer Leverkusen das in den Knochen, dass dieser Heiko Herrlich gestürzt wurde. Aber das ändert nichts daran. Es ändert nichts daran, dass die Gegenwart Gottes in den Gläubigen ist. Und das möchte ich euch heute mitgeben und das möchte ich euch zusprechen. Vielleicht ist es dir irgendwie in diesen Tagen so ähnlich ergangen wie Heiko Herrlich. Vielleicht steckt dir irgendein Sturz in den Knochen, vielleicht bist du sehr enttäuscht von dir selbst oder bist irgendwie beiseite geschoben worden. Vielleicht steckt dir irgendwie sowas in den Knochen und lass dir sagen, du trägst das Bild Gottes in dir. Du bist Träger seiner Herrlichkeit und er will seine Herrlichkeit in dir hervorbringen. Und er tut es dadurch, dass er in unser Leben hineinkommt. Und diese Herrlichkeit wird immer stärker sichtbar, wenn je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen, je mehr wir uns ihn betrachten, uns mit ihm beschäftigen, das vertiefen, desto mehr wird auch diese Herrlichkeit sichtbar in unserem Leben. Hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist herrlich. Wir beten. Gott, wir danken dir für diese wunderbare Bestimmung, deine Herrlichkeit zu tragen, deine Ausstrahlung zu haben, und zwar tief von innen heraus. Nichts Oberflächliches, was irgendwie trügt, sondern eine echte Ausstrahlung, die aus dem Kern unseres Lebens, aus dem Kern unserer Person hervorleuchtet. Und wir laden dich ein, die dunklen Räume unseres Lebens, unserer Seele hell zu machen. Wir laden dich ein, hineinzukommen. Danke, dass du vor der Tür stehst, vor der Tür unserer Gemeinde, vor der Tür deiner Gemeinde, deiner Kirche weltweit, vor der Tür unseres Lebens, dass du nicht aufgibst, anzuklopfen. Und danke, wenn du hineinkommst, dann wird es herrlich und dann fängt diese Herrlichkeit tief von innen heraus an, in unserem Leben zu leuchten. Amen.